Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
Wir leben ja nur von der Liebe, vom Glauben und von der Hoffnung.
Ja. Das klingt gut.
Und von der Kirchensteuerarbeit. Ja.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Daily of the Month Folge mitten in der Adventszeit und mitten in der Grippewelle, und auf der Welt passieren auch immer noch ziemlich absonderliche Sachen. Und wir sind trotzdem hier und treffen uns noch einmal, um euch kurz vor Weihnachten noch eine Folge zu servieren. Und wie wir das so meistens tun, versuche ich heute auch eine Brücke zu schlagen. Ich muss zugeben, zur letzten Folge fällt mir das ein wenig schwer. Eine Brücke möchte ich trotzdem schlagen, denn bei dem heutigen Thema, und ich umreiße es mal grob mit dem Stichwort Seelsorge, denke ich zurück an unsere letzte interne Teamfolge. Die hieß Emotions at Work. Und damals ging es um das Thema, wie wir um uns herum den Umgang mit Emotionen auf der Arbeit erleben. Und dort in der Vorbereitung zur Folge hatte damals unsere ehemalige Co-Moderatorin Franzi uns den Begriff EmotionsarbeiterInnen das erste Mal mitgebracht. Also grob gesagt, Menschen, deren Job es ist, bestimmte Emotionen bei der Arbeit zu transportieren oder mit Emotionen umzugehen, beispielsweise Personal in Flugzeugen oder auch Pflegepersonal. Und da hatte ich mich aufgrund dieses Stichworts dann auch unterhalten mit Angestellten im Klinikbereich, etwa einem jungen Arzt in der Ausbildung sowie einem praktizierenden Arzt mit Klinikerfahrung. Und bei beiden kam das Thema traumatische Erlebnisse zur Sprache, etwa auch so Dinge wie aus Rettungswagen einsetzen. Und das, was ich dort mitnehmen konnte, war, wie unterschiedlich diese sogenannten Götter in Weiß doch damit umgehen und wie wichtig ein gesundes Verarbeiten ist und wie wenig das eigentlich ausgebildet wird. Also ein wenig Schattenbereich, der erkennbar war, aber es gab auch Licht am Horizont, denn bei beiden kam ein Mensch zur Sprache, eine Rolle im Kontext Klinik beispielsweise, der so ein bisschen als der Fels in der Brandung funktioniert, der Seelsorger bzw. die Seelsorgerin. Spannend, dachte ich damals. Und spannend dachten wir auch vor 2-3 Monaten, als wir uns auf die Suche nach Interviewpartnern machten. Die Suche war lang und verschlungen, also scheinbar ein sehr scheues Wesen, diese Seelsorger. Aber dem Netzwerk sei Dank, und an dieser Stelle gehen die Grüße raus an unseren Freund aus der Sozialarbeiterfolge, Stefan Klein. Kleiner virtueller Applaus hier. Durch Stefan haben wir Bea kennengelernt. Und da sage ich jetzt schon mal hallo und guten Abend, Bea.
Hallo, guten Abend.
Sehr schön. Und die Bea kannte den Hans. Und daher darf ich nun auch sagen, hallo und guten Abend, Hans.
Hallo, Chris. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch wie Bolle. Es ist schön, dass ihr beide da seid. Und wo wollen wir heute gemeinsam mit euch hin? Das haben Josh, by the way, mein Freund und Copper Stitcher mit der blau-roten Sternenbanner-Bettdecke. Ich grüße dich. Hi, Josh.
Hi.
Ja, eben dieser Josh und ich fragten uns, wo geht die Reise heute hin? Und wir haben das mal für euch relativ offen gelassen mit der Formulierung, was können wir beide, also Personen, die im weitesten Sinne sich mit Kollaboration im Unternehmenskontext beziehen, von der Seelsorge oder von euch lernen? Das wäre jetzt mal so grob die Leitfrage, die wir uns für den Abend gestellt haben. Und damit spiele ich auch schon direkt den Ball rüber zu Joshua für die Vorstellungsrunde.
Ja, hallo und willkommen euch beiden. Wie immer, wir haben euch gefragt, ob ihr ein Lied oder einen Song mitnehmen würdet, damit wir unsere Playlist bereichern können. Und damit wir benutzen das Song als Einleitung für eure Person. Also wenn ihr so ein kurzer, vielleicht ihr uns erzählen, warum ihr ein, welches Lied das ist und was hat das mit euch jetzt heute zu tun? Ich fange mit Ladies First, mit Bea. Hallo und willkommen.
Ja, hallo. Also der Song, der mir als erstes einfiel, war Tears in Heaven von Eric Clapton.
Okay.
Was hat das mit mir zu tun? Dass, ja, den Song hatte Eric Clapton geschrieben, nachdem sein 5-jähriger Sohn aus dem Fenster gefallen war und verstorben war. Und er beschreibt da, ja, dass es im Himmel keine Tränen gibt. Den Song setze ich immer wieder ein bei Abschieden. Den habe ich auf Beerdigungen schon spielen lassen. Habe ich aber auch in anderen Abschiedsritualen spielen lassen. Ihr habt eben von Emotionen gesprochen. Es ist eine Möglichkeit, einfach Emotionen ihren Lauf zu lassen auch. Und ja, Emotionen eine Möglichkeit zu geben, rauszukommen. Ja, ich mache jetzt mal einen Punkt an der Stelle.
Okay, vielen Dank. Das ist ein schönes Lied und auch sehr berührend. Hans, was für ein Lied hast du mitgebracht?
Ja, ich habe, weil ich auch lange schon Grönemeyer-Fan bin, von ihm das Lied Mensch mitgebracht. Das ist ja sowohl ein Liebeslied und ein Trauerlied, also weil es vom Abschied von einem Menschen spricht. Ich glaube, es geht um seine Frau damals. Geht ja so der Frage nach, was macht den Menschen eigentlich aus? Und der Mensch ist Mensch, weil er liebt, weil er lacht, weil er verdrängt, weil er vergisst. Also alles, so die ganze Facette des Menschseins wird da beschrieben. Und das finde ich einfach das, was mich auch als Seelsorger immer an Menschen interessiert. Das, was sie bewegt, was sie auszeichnet, was sie prägt. Und wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Das ist das, wofür ich eigentlich auch unterwegs bin. Also Seelsorge ist für mich auch immer Menschensorge. So viel vielleicht zu dem Lied.
Okay, dankeschön. Und ich auch, als Amerikaner kenne ich auch dieses Lied und finde es auch sehr, sehr schön. Okay, lass uns ein bisschen reinsteigen. Vielleicht, wir wollen... was ist eine Basiserklärung für, was ist eine Seelsorge? Und dann vielleicht könnt ihr da ein bisschen erzählen von eurem Bereich oder wo ihr in diesem großen Feld von Seelsorge, wo ihr tätig seid.
Ja, soll ich wieder den Start machen?
Ja.
Ich habe verschiedene Stationen in meinem Berufsleben hinter mich gebracht oder bin an verschiedenen Stellen gewesen. Ich bin heute Seelsorgerin an einer Grabeskirche. Also die katholische Kirche hat in den letzten 10 Jahren hier im Bistum angefangen, Kirchen, die nicht mehr benutzt werden, sozusagen zu Friedhöfen umzubauen. Da sind halt Urnenstelen drin. Urnen werden da bestattet in diesen Kirchen. Und man hat gesagt, wir wollen aber nicht nur Friedhof sein, sondern wenn wir unsere Kirchen schon umbauen, dann wollen wir auch den Menschen, die dort ihre Angehörigen beisetzen lassen, denen wollen wir dann auch eine Möglichkeit geben, begleitet zu werden und Ansprache zu finden. Und ich bin jetzt in Mönchengladbach an einer Grabeskirche. Ich mache viel, also ich mache Beerdigungen natürlich. Ich begleite Menschen, die jemand verloren haben. Ich mache Gruppenangebote. Wir haben jetzt gerade an einem Angebot Trauer nach Suizid, habe ich gerade heute mit einem Kollegen vorbereitet. Und ich mache so ein bisschen organisatorische Dinge, sowohl für die Region als auch hier fürs gesamte Bistum Aachen. Zu den Fragen, wie kann Trauerseelsorge heute gut funktionieren? Was brauchen Leute an Fortbildung, damit sie in dem Bereich kompetent arbeiten können? Wie vernetzen wir uns mit den anderen Playern, die in dem Bereich noch unterwegs sind? Also das heißt zum einen, also Menschen vor Ort wirklich zu begleiten und zum anderen aber auch ein bisschen drüber zu gucken und Strukturen zu schaffen, dass auch für andere Kollegen, also dass diese Arbeit letztendlich gut gehen kann.
Ist das auch ein Brückenbauer?
Ja, ja.
Okay, und Hans, wo bist du jetzt?
Ja, ich habe 10 Jahre als Klinikseelsorger in einem Krankenhaus in Krefeld, einem Haus der Maximalversorgung, besonders auf einer großen operativen Intensivstation gearbeitet. Und da gab es viele Unfälle, plötzliche Todesfälle auch. Da war halt hauptsächlich so im Fokus die Begleitung der Angehörigen in dieser Situation. Die Intensivstation ist ja ein sehr technischer Bereich mit vielen Apparaturen und Menschen erleben sich da als Angehörige oft auch hilflos. Der Chris hat vorhin mal davon gesprochen, dass wir sozusagen Emotionsarbeiter sind und das war, denke ich, so auch eine wichtige Aufgabe in der Intensivstation, so ja für die Emotionen, die die Angehörigen bewegten, da zu sein und ein Ansprechpartner zu sein, aber auch für die Emotionen, die das Team bewegt. Denn für die Pflegerinnen und Pfleger, die Schwestern und Pfleger, war das nicht immer einfach, auch mit den Emotionen der Angehörigen umzugehen. Und so war ich auch für die oft Ansprechpartner und war es wichtig, so, ja, Chris hat vom Fels in der Brandung gesprochen. Ich glaube, wir sind so gegenseitig Fels in der Brandung, dass wir uns gut im Team gestützt und unterstützt haben auch da und so auch schwierige Situationen miteinander bewältigen konnten und Menschen es ermöglicht haben, dann auch nochmal gut von ihren Angehörigen Abschied nehmen zu können, wenn es zum Versterben zum Beispiel der Angehörigen ging. Ja, danach habe ich 12 Jahre lang im Hospiz gearbeitet in Krefeld. Das ist nochmal eine andere Situation. Das ist sicherlich etwas ruhiger als auf einer Intensivstation, die ganze Atmosphäre. Aber es sind halt da ausschließlich Menschen, die Sterbende sind oder in der letzten Phase ihres Lebens sind. Und da habe ich auch sowohl diese Gäste, wir haben immer von Gästen da gesprochen, als auch die Angehörigen begleitet, in der Phase voneinander Abschied zu nehmen, den eigenen Abschied zu bewältigen und auch da mit den Emotionen umzugehen. Und was vielleicht manchen wundern wird, im Hospiz ist es eben nicht nur traurig, sondern im Hospiz haben wir auch viel gelacht. Es ist auch wichtig, mit Humor so in so einer Situation da zu sein. Und das war einfach auch immer wichtig. Ich denke, da spricht ein Satz von Cicely Saunders, der Begründerin der Hospizbewegung, das nochmal sehr deutlich an, die gesagt hat, es geht darum, nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben. Und gerade im Hospiz war so, das ganze Leben in seiner ganzen Fülle, mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen, mit den Nöten, den Hoffnungen und den Freuden, einfach sehr präsent. Vielleicht mal so viel.
Ja, spannend. Jetzt haben wir erfahren, wo ihr jetzt seid. Mich würde ehrlich gesagt noch ein Ticken an euch interessieren, wieso seid ihr denn dorthin gegangen, wo ihr jetzt seid? Also wieso kommt man auf den Gedanken, ich werde jetzt mal Seelsorger? Das fände ich nochmal spannend zu hören von euch.
Der Hans hat eben gesagt, so nah mit Menschen in Kontakt sein. Ich glaube, das war für mich ein Impuls. Ich wollte ursprünglich Psychologie studieren, war aber nicht so wohl gelitten in meinem Umfeld. Also ich habe sehr viel... Ich hatte auch nicht den entsprechenden Numerus Clausus damals. Und dann ja, musste ich nach Alternativen suchen. Und dann ja, war die Theologie nicht so weit, weil ich komme aus einem sehr religiösen Elternhaus. Und das wurde auch sehr unterstützt sozusagen. Das war erstmal der Hintergrund sozusagen, dieses Studium zu machen. Und dann bin ich aber schon sehr schnell ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit mit der Frage nach Trauer in Kontakt gekommen. Und wenn man sich damit beschäftigt und Ausbildung macht, beschäftigt man sich ganz viel mit der eigenen Trauergeschichte. Und Trauergeschichte durch Tod liegt eine Generation oder zwei zurück. Also ich komme aus einem Familiensystem, wo bei beiden Eltern viele Verluste waren. Also meine Mutter kommt aus einem System, wo meine Großmutter war mit 12 Jahren vollweise. Mein Vater hat zwei Brüder im Krieg verloren. Also die haben beide ganz viel Trauer mitgekriegt, was aber in meiner Kindheit nie bearbeitet werden konnte oder ist eben nicht passiert. Und ich glaube, dass irgendwann mal jemand in so einem Familiensystem gehen muss und diese Dinge bearbeiten. Und ja, mir ist irgendwie diese Aufgabe zugefallen oder mich hatte von Anfang an angesprochen, diese Thematik. Und ich bin dann da reingegangen, habe Ausbildung gemacht und habe gemerkt, ja, das ist ein Stück mein Lebensthema. Und da kann ich gut arbeiten. Da kriege ich viele gute Rückmeldungen auch von Menschen. Da habe ich von Anfang an eigentlich das Gefühl gehabt, da bin ich richtig.
Spannend. Hans, wie kam das bei dir?
Ja, ich stamme auch aus einer, ich würde jetzt sagen, normal katholischen Familie. Also meine Eltern waren jetzt nicht übermäßig fromm, aber es war so ein ganz normales Großwerden im katholischen Milieu und Jugendarbeit. Ich war auch im katholischen Internat und ich habe in der Zeit Seelsorger, also Priester kennengelernt, die für mich sehr menschennah waren, zugewandt den Menschen da waren, die uns auch auf eine sehr menschenfreundliche Art Glauben nahegebracht haben. Und in der Zeit, in meiner Jugendzeit, sind auch meine drei Großeltern innerhalb von 6 Wochen verstorben. Das ist auch nochmal so eine besondere Trauergeschichte, wo wir eigentlich gar nicht so richtig Anteil nehmen konnten als Kinder. Das hat mich, glaube ich, mitgeprägt, dass ich heute so ein Interesse daran habe, gerade in dieser Phase des Sterbens auch dabei zu sein oder da nah zu sein. Ich habe dann natürlich Theologie studiert und habe in meiner Priesterseminarszeit, also das ist die letzte Ausbildungszeit sozusagen, bevor man Priester wird, habe ich dann auch im Klinikum in Aachen Kranke besucht, denen die Kommunion gebracht. Und das war für mich eine der wichtigsten Erfahrungen im Priesterseminar, so mit Kranken auch ins Gespräch zu kommen über ihr Leben, über das, was sie bewegt, wie sie mit ihrer Krankheit umgingen. Und da habe ich gemerkt, ach, das Seelsorge, das liegt mir. Und dann habe ich so nach meinen ersten beiden Stellen auch immer so den Wunsch verspürt, du musst in die Krankenhausseelsorge eigentlich reingehen. Weil das ist sozusagen Seelsorge pur. Da geht es nicht mehr um so um die Nebensächlichkeit, da geht es ums Eingemachte, wie man so schön sagt. Ja, vielleicht so, das ist der Weg dahin. Und dieses Seelsorgerische habe ich mir eigentlich auch das Leben, also das Berufsleben über erhalten. Das war so, das versucht zu verfeinern. Mhm.
Ja, sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir so oft das Wort Seelsorger in den Mund genommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig erklärt haben. Wir haben ja jetzt nicht nur Leute vom Fach, die unseren Podcast hören. Kann man das, was Seelsorge ist, irgendwie in einem Satz ausdrücken? Also wir können uns da ja so langsam rannähern. Wie würdet ihr Seelsorge versuchen, auf den Punkt zu bringen? Oder hatten wir das schon und ich habe es verschlafen?
Nee, also, haben wir noch nicht gesagt. Vielleicht, ich versuche es mal, Bea, du kannst ja mal versuchen, dann zu ergänzen. Also für mich ist ein Satz von einer, also wir unterscheiden ja oft zwischen Leib und Seele. Wobei, das finde ich eigentlich eine falsche Unterscheidung. Die Doris Nauer, eine Pastoraltheologin, die hat mal gesagt, der Mensch hat keine Seele, der Mensch ist eine Seele. Also ganzheitlich gesprochen, die Persönlichkeit, das, was ihn auszeichnet. Wir sagen schon mal so umgangssprachlich, eine Seele von Mensch, ne, ist jemand. Also ihn sozusagen als Ganzes wahrzunehmen mit all dem, was ihn in seiner Bedürftigkeit auch auszeichnet, das, denke ich, ist Sorge für die Seele, Sorge für einen Menschen. Also das heißt nicht, dass ich weiß, was für ihn gut ist, sondern dass ich versuche, mit ihm zu entdecken, was ihm zum Leben hilft. Also ich verstehe mich da eher so ein bisschen als Hebamme, ja, die jemanden dazu bringt, das eigene hervorzubringen.
Ja, also ich glaube, in der Seelsorge geht es um das, was den Menschen zutiefst ausmacht. Also um die Frage, was gibt ihm Sinn in seinem Leben? Und so diese Fragen, ja, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens? So, das würde ich als die zentralen Punkte mal ansehen. Und dann, ja, in allen Facetten die so ein menschliches Leben eben ausmacht, mitzugehen und dabei zu sein.
Mhm. Kurz drüber nachdenken.
Das ist interessant und ich verbringe viel Zeit, ich lese viel von Philosophie und einem meiner Lieblings, ist ein Professor jetzt, aber er spricht aus von kognitiven Wissenschaften und er spricht von einer Zeit von Sinnkrise. Das ist nicht nur eine Klimakrise oder Metakrise, aber Sinnkrise. Und vielleicht ihr seid beide bei dem, ich glaube, bei der Kirche tätig oder in dieser Umgebung. Und die Kultur, ich glaube, bewegt sich vielleicht ein bisschen weg oder hatten andere Ideologien. Aber vielleicht fehlt es etwas, dieser Sinn. Und bleibt das, dieses Wissen tief in uns drinnen? Oder könntet ihr das raushören? Oder steht ihr dazu? Gibt es eine Sinnkrise oder nicht?
Ja, ich kann da schon mitgehen. Also das, dass es schwer ist für Menschen. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote heute. Und ein Angebot ist im Grunde in unserer Gesellschaft ja auch Konsum, also den Konsum als Sinn zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein Weg, der nach meiner Wahrnehmung nicht funktioniert. So. Und ich glaube, nach meiner Wahrnehmung gibt es ganz viele Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn. Und wir machen die interessante Erfahrung, habt ihr ja gerade schon gesagt, dass ja in den Kirchen die Leute sozusagen davongehen und sie verlassen. Aber wir sind ja beide, sowohl Hans als auch ich, in diesem Bereich von palliativer Versorgung unterwegs. Und da hat es in den letzten Jahren hat es regelrecht geboomt, dass die medizinischen Lehrstühle angefangen sind zu der Frage von, also wir sagen da im Hospiz- und Palliativbereich spiritueller Begleitung, um das eben nicht nur auf Religiosität hin festzulegen, sondern auf die ganze Frage zu schauen, ja, was ist der Sinn eines Menschen? Und für manchen ist es Religion und für andere ist es aber nochmal was anderes, was ihr Leben letztendlich ausmacht. Und das nennen wir spirituelle Begleitung. Und in dem Hospizbereich und in dem in der Begleitung von Menschen am Lebensende beschäftigt man sich in den letzten Jahren ganz stark mit diesem Thema. Und ich glaube, dass es in der Gesellschaft schon so eine Sehnsucht gibt, auch nach Spiritualität und nach Sinn. Aber es gibt wenig brauchbare Antworten. Oder die Menschen erleben wenig brauchbare Antworten. Und wir als Kirche machen da ja auch nicht immer eine gute Figur. Sondern es gibt Einzelne, die mich auch überzeugt haben, bisher dabei zu bleiben. So, aber das System macht ja wenig gute Figur in den letzten Jahren.
Ich habe mich auch gefragt, ich habe ja eine Weile lang nach Seelsorger und Seelsorgerinnen gesucht. Das ist immer im kirchlichen Kontext, oder? Gibt es überhaupt Seelsorger ohne Kombipaket mit Glaube, Kirche? Also muss man da irgendwie einen kirchlichen Hintergrund haben, um diese Arbeit zu machen?
Also es gibt schon im Bereich der Niederlande zum Beispiel geistliche Versorgerinnen nennt man das da. Also da werden von Kliniken her Seelsorger selbst angestellt, also gar nicht mehr von den Kirchen selbst. Und auch hier im Hospizbereich merken wir, dass einzelne Hospize jetzt anfangen auch, weil es so einen Seelsorgemangel in der Kirche gibt, nach Seelsorgern denn zu suchen. Das ist aber, Seelsorge ist ja auch kein geschützter Begriff in dem Sinne. Das gibt schon, der Großteil der Seelsorger sind sicherlich immer noch kirchlich geprägte oder aus der Kirche kommende Seelsorgende. Ich finde, was das aber anzeigt, ist, dass so das spirituelle Suche etwas ist, was weit über den Bereich von Kirche hinausgeht. Also ich erlebe viele Menschen auf einer Suche nach Sinn. Und die letzten Fragen oder die ersten Fragen, je nachdem, woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich, was macht mein Leben sinnvoll, die treiben eigentlich jeden um. Also ein Kollege von uns, der Erhard Weyer, hat mal gesagt, kein Mensch ist unspirituell. Das heißt nicht, jeder Mensch ist gläubig, also im Sinne von religiös gläubig, aber jeder Mensch ist sozusagen auf einer spirituellen Suche und sucht nach dem, was, seinem Leben Sinn gibt, wo er Verbundenheit spürt, ja, was das Ganze in den Kontext stellt.
Ihr habt ja bei den Anfangsfragen so gefragt, was kann eine Firma oder wie, ich weiß nicht mehr genau, sozusagen von der Seelsorge lernen.
Was könnt ihr
von der Seelsorge lernen? Und das Erste, was mir dazu einfiel, ich habe vor einigen oder vor etlichen Jahren eine Leitungsausbildung gemacht. Ich habe mal eine Weile einen Hospiz geleitet. Und in dieser Leitungsausbildung ging es unter anderem darum, was ein Team zusammenhält. Und da war so die Aussage, ja, es braucht einen Sinn letztendlich. Also ein Team braucht eine Idee, eine Vision, einen Sinn, für das es arbeitet. Und der mehr ist als nur, ich will hier irgendwie mein Geld verdienen. Und ein Team funktioniert dann gut, wenn sie denselben Sinn haben oder dieselbe Idee, für die sie unterwegs sind. Mhm. Und ja, ich glaube, das kann eine Hilfe sein. Also innerhalb der Kirche funktioniert das ja auch nicht, weil da sind Leute, also die haben unterschiedliche Ideen von Seelsorge letztendlich. Also ich kann gut mit denen arbeiten, die da ähnliche Ideen haben wie ich. Und da merke ich, das beflügelt mich auch. Und da bringen wir gute Dinge dann voran letztendlich.
Wir können ja gerne mal ein bisschen tiefer reingehen in die Dinge, wo ich gespannt wäre, von euch einfach etwas lernen zu dürfen. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, der Hans hat das eben so schön gesagt, bei euch geht's dann schon direkt ins Eingemachte. Ne? Also das sind jetzt keine kleinen Themen, die da auf den Tisch kommen. Also wenn ich irgendwelche, Menschen in Krise, würde ich das mal nennen. Sowas habe ich auch bei der Arbeit. So regelmäßig mal hier und da. Aber das sind natürlich ganz andere Kaliber. Damit Leute sich dann öffnen können gegenüber einem Seelsorger, weil ich denke mal, dass das eine Grundvoraussetzung ist, braucht es vor allen Dingen die Grundzutat Vertrauen. Wie kriegt man das hin, dass ein Mensch sich gut auf einen komplett fremden Mensch jetzt auch noch in so einem Klinikkontext oder jetzt in der Trauerarbeit einlassen können? Was sind so eure Arten, wie ihr überhaupt erstmal die Vertrauensbasis schafft?
Also für mich ist das Erste, dass ich versuche, jeden mit Wertschätzung zu begegnen. Also zu sagen, da kommt jemand, der hat bis jetzt sein Leben irgendwie hinbekommen auch und ist da und der bringt auch Potenziale einfach mit. Also auch zu gucken, nicht nur nach den Krisen oder nach den Defiziten zu gucken, sondern nach den Stärken, die jemand auch mitbringt. Und ich versuche, möglichst unverstellt zu kommen. Also Rogers nennt das mal Echtheit, ne? Also so aus dieser Haltung heraus jemandem zu begegnen, also dass ich auch nahbar bin. Also natürlich bin ich in einer bestimmten Rolle, aber ich bin da als ich muss als Mensch durchscheinen, finde ich immer so. Und und versuchen, mich also in den anderen einzufühlen. Also sonst, soweit das geht, gelingen kann. Das gelingt nicht immer. Und manches kann man auch nicht machen. Also mal ist von Anfang an so eine Wellenlänge da, das kennt ihr wahrscheinlich auch in der Begegnung, ne? Da ist eine Wellenlänge da und es gibt aber Menschen, da geht's nicht miteinander. Also Seelsorge lebt auch davon, dass so eine personale Beziehung entstehen kann. Ja, so vielleicht.
Und es geht ganz viel über Hören. Mhm. Also wenn wir Ausbildung machen, dann ist oft ein Impuls von, ich weiß nicht, ehrenamtlichen Hospizbegleiterin oder ich habe auch Ausbildung in der Pflege gemacht, so, wir wollen den anderen trösten, wir wollen irgendwas tun. Aber es geht nicht um Tun, sondern es geht um Dasein und um Zuhören. Und also diesen Begriff von Wertschätzung, den du gerade gebracht hast, den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dieses Mitgehen und Zuhören. Nicht, ich bin jemand, der dir irgendwelche Ratschläge gibt oder der dir sagt, wo es lang geht, sondern ich gehe deinen Weg mit, ich spiegel dir das und da ist die Methode von Rogers, die haben wir ja schon, also du hattest sie schon angesprochen, Chris, in dem Vorgespräch, Hans hat sie jetzt gerade angesprochen, die finde ich schon auch echt so eine Methode der Wahl. Also ich spiegel dir, wo du unterwegs bist und gebe dir so quasi eine Hilfe, dass du deinen Weg selber finden kannst. Also nicht ich gebe den vor, sondern ich gebe dir ein bisschen Geländer oder eine Hilfe, dass du deinen Weg gehen kannst.
Und du bestimmst den. Also ich sag mal, unser Vorbild als Seelsorger ist ja Jesus. Ne? Der hat also immer so diese entscheidende Frage gehabt, was willst du, dass ich dir tun soll? Also was willst du, dass ich dir tun soll? Du bestimmst, wo der Weg hingeht. Nicht ich weiß, was für dich gut ist. Ja, also das finde ich so eine wichtige Haltung. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in einem Unternehmenskontext vielleicht auch ganz gut sein könnte, mal so zu fragen. Ne? Also was will denn der Mitarbeiter, dass ihm geschehen soll und nicht, was weiß ich, als vielleicht auch Chef oder Vorgesetzter, was für ihn sozusagen gut ist. Wäre vielleicht auch mal
gespannt. Ja, die Frage, was brauchst du letztendlich, dass du hier gut arbeiten kannst, ne? Oder dass du deine Potenziale hier ausschöpfen kannst.
Ja, der Klassiker auch mit Ratschläge sind auch Schläge, ne? Ja. Man sieht gerade beide Köpfe nicken. Ich übersetze auch einmal kurz die Referenz auf Carl Rogers. Er hat über die Grundhaltung für Gesprächstherapie, glaube ich, gesprochen. Und genau die Sachen, die ihr gerade auch schon beide genannt habt, das eine war die Kongruenz, was, glaube ich, mit Authentizität, also dass ich als ich selber da bin und kein Schauspiel abziehe, Empathie, das Verständnis einer Person, sich eindenken, auch das habt ihr eben wie aus dem Lehrbuch, also vielleicht habt ihr auch gepaukt. Klar. Und das letzte war die Wertschätzung, genau. Wobei ich die Wertschätzung ganz oft das Gefühl habe, das ist so ein Zauberwort, als wir uns mit Lehrern unterhalten haben. Jedes zweite, dritte Wort war Wertschätzung. Aber wie geht das? Was heißt, woran merkt man das konkret? Oder dass man wertgeschätzt wird? Was sind da so die Werkzeuge? Oder ist es wirklich nur eine Einstellung? Ich weiß es nicht. Ich finde dieses Wort schwer zu fassen.
Das ist sicherlich erstmal eine Haltung, würde ich sagen, mit der ich jemandem begegne. Ich würde das vielleicht auch nochmal so, also dass ich Respekt vor seiner Lebensgeschichte habe, das, was er mitbringt. Also ich finde das immer spannend, so zu entdecken, wie viel Menschen schon geschafft und bewältigt haben und mit welchen Schicksalsschlägen die umgehen können. Also ich war heute noch bei einem Gast, dem Hospiz, den ich besucht habe, der vor 13 Jahren da seine Frau in dem Hospiz verloren hatte. Und von daher kannte ich den und habe den nochmal besucht. Und der dann auch nochmal so erzählte, ja, ich habe auch noch meine Tochter in der Zeit verloren. Ne? Und trotzdem so ein lebensbejahend war, also auch in seiner jetzt schweren Erkrankung, so ganz schön erzählen konnte, wie gut aufgehoben er sich da fühlte. Also da habe ich großen Respekt einfach vor Menschen, wie die mit ihrem Leben umgehen können. Das wertschätzend, anerkennend, so sagen. Also ich finde zum Beispiel auch so eine Frage, wenn man mit Menschen in der letzten Lebensphase, frage ich oft, worauf sind sie stolz in ihrem Leben? Also was ist ihnen gelungen? Ja, nicht, also da können viele auch viel erzählen, da fangen die Augen auch mal an zu leuchten, ne? Also so, ja.
Also kann ich alles unterschreiben, mir fällt noch so ein Punkt ein, ich bemühe mich extrem, Bewertung rauszulassen und versuche auch, also wenn mir Dinge auf den Keks gehen, mir begegnen ja Menschen auch, deren Art mir manchmal auf die Nerven geht, so. Dass ich mich dann auch nochmal hinterfrage, warum geht mir das jetzt auf die Nerven? Das hat ja zum Teil auch mit mir zu tun. So. Also, dass ich immer wieder versuche, ja, wie der Hans das auch gerade gesagt hat, jemand aus seinem Gewordensein, aus seiner Lebensgeschichte zu verstehen. Und ja, wenn man dann Biografien mitkriegt, dann kann man manchmal auch manche Ticks oder manche Sachen, die man einfach von außen für völlig grotesk hält, aber die kann man dann plötzlich verstehen. Und also mit so einer suchenden Haltung da auch ranzugehen und eben nicht mit einer beurteilenden.
Du hast auch etwas interessant erzählt, also wegen dieser Zuhörens. Und ich bin im Kontext Innovation tätig und da kommen wir zusammen, wir kollaborieren mit unterschiedlichen Menschen. Also das ist ein Sozialprozess und wir versuchen, neue Sachen zu erstellen. Und Ich begegne immer so sehr, sehr, sehr so andauernd Leute, die denken, sie wollen was dazu beitragen. Und das heißt Action, das heißt Bewegung, das heißt Machen, Machen, Machen. Und das ist so eine, ich merke, vielleicht ist das eine Sache von unserer Kultur, dass wir denken, wir geben was dazu oder nur wenn wir in Machen kommen, sind wir dabei. Und ich glaube, dieses Zuhören vielleicht bewegt oft in manchen Situationen viel mehr als meine Soße dazu zu geben oder einfach zuzuhören und ich lasse die Fluss dann weitergehen. Und ich fand das sehr interessant und inspirierend.
Ich erinnere mich an eine Fortbildung für Pflegekräfte, also wo ich unter anderem eben Trauerbegleitung unterrichtet habe. Und ich weiß noch, dass mich eine gestandene Krankenschwester sehr konsterniert anguckte und sagte, Frau Hillermann, Sie lehren uns jetzt quasi das Gegenteil von dem, wofür wir angetreten sind. Wir haben eigentlich gelernt, die Ärmel hochzukrempeln und uns die Dinge anzugucken und zu tun. So. Und Sie sagen jetzt, das Erste in der Trauerbegleitung ist sozusagen mal nichts zu tun, sondern nur da zu sein und zuzuhören. Das fand die erstmal für sich sehr befremdlich und hat das sehr auf den Punkt gebracht. Aber sie hat es verstanden auch.
Ich glaube, das ist auch, also das Aushalten, mal nichts machen zu können, ist für viele auch schwer. Also mit Ohnmachtserfahrungen umzugehen. Also beim Sterben kann ich nicht mehr viel machen. Da kann ich nur noch da sein. Ich erlebe da auch Angehörige, die dann neidisch sind auf die Schwester, die ja dann doch noch pflegen kann oder jemanden waschen kann. Da möchten die auch gerne mitmachen. Ich habe da mal auf einer Intensivstation erlebt, da hat eine Frau dann, da wird immer der Urin gesammelt in so einem Behälter und bilanziert. Und dann ist eine Frau einfach mal mit einem Gefäß dahingegangen, hat den Hahn aufgedreht und den Urin abgelassen und weggebracht. Der Pfleger war völlig konsterniert, weil, was macht diese Frau da? Aber die sagte, ich wollte ja mal nur helfen. Ne? Also die konnte diese Ohnmacht nicht mehr aushalten, sondern musste da was tun. Und ich glaube, dass wir auch so in einer Gesellschaft leben, wo das Machen halt unheimlich im Vordergrund steht. Und das Aushalten, das Dasein, das Zuhören, dass das einfach auch ein bisschen verloren gegangen ist oder neu geübt werden muss an bestimmten Punkten auch.
Ich bringe uns noch mal in eine andere Abbiegung rein. Ich habe mich eben, als ich euch zugehört habe, gefragt, auch wenn ihr tendenziell nichts machen wollt und da nicht irgendwie mit einer Lösung um die Ecke kommt, habt ihr trotzdem so eine Art Zielrichtung, wo ihr jemanden hinbegleiten wollt? Oder ich meine, diese Begleitung hat ja irgendwie auch einen Zweck, sonst würde man es ja nicht machen. Ne? Wie würdet ihr den Zweck oder eine gewisse Zielrichtung für eure Arbeit beschreiben, wenn ihr mit einem neuen Menschen in die Seelsorgearbeit geht?
Schwer
zu sagen. Oder hat das da gar nichts verloren, das Wörtchen?
Doch. Also ich glaube schon, also wir treffen ja oft auf Menschen in Lebenskrisen oder an Lebenswenden, sage ich immer. Also ich erlebe ja auch nochmal so die andere Lebenswende, wenn darum geht, eine Hochzeit zu gestalten oder eine Taufe oder sowas, ne? Sind ja auch seelsorgliche Situationen, auch im Grunde auch immer krisenhafte Situationen, nämlich der Übergang von der einen Rolle in die andere. Ich glaube, es hilft, dass wir unsere Arbeit daran besteht, Übergänge zu gestalten und zu ermöglichen. Also mit Ritualen zum Beispiel finde ich das ermöglicht, die sind manchmal wie Rituale, wie so ein Fahrzeug zu so eine krisenhafte Situation, die ermöglicht, eine Situation zu deuten und einen neuen Sinnhorizont herzustellen oder anzubieten. Der Einzelne annimmt oder nicht, ist jetzt auch nochmal seine Frage. Und ich glaube auch, so den Einzelnen immer so auf seine Ressourcen zu lenken, die er hat, eine krisenhafte Situation zu bewältigen. Also da mit dran zu werden. Ich habe das am Anfang mal mit dem Bild der Hebamme so geschildert, also so versuchen, die Ressourcen ein bisschen mit herauszuheben. Da würde ich schon sagen, ist so unsere Aufgabe.
Also. Genau, also da würde ich auch ansetzen, und das war der Gedanke, der mir auch als erstes in den Kopf kam, also jemand mit seinen eigenen Ressourcen wieder in Kontakt zu bringen. Und in Trauer ist das schon also sehr deutlich, die Leute verlieren den Kontakt zu ihren Ressourcen, weil die, ja, die sind so gelähmt und also diese Traueremotionen sind so stark, dass sie oft davon weggebracht werden, von dem, was sie eigentlich können. Und da ist so ein Ziel, sie mit ihren Ressourcen wieder in Kontakt zu bringen, mit ihnen zusammen zu überlegen, wie so ja der Weg jetzt für sie gehen kann. Und im dabei sein und im Zuhören, ja, passiert auch ein Stück Annahme. Also Menschen kommen wieder, können ein bisschen, ja, nicht immer, aber manchmal gelingt es einem ein Stück, Menschen wieder in die Hoffnung zu bringen oder in die Zuversicht zu bringen.
Ich will da vielleicht nochmal an so einem Beispiel. Oft erzählen Menschen einem ja, also wenn man in der Seelsorge ist, die Krankheitsgeschichte nochmal. Man könnte ja sagen, das ist ein einfaches Erzählen, aber wir sprechen ja vom Patienten, also der eigentlich erleidet die Krankheit, er fühlt sich behandelt, er wird behandelt. Und wenn er die Krankheitsgeschichte aber erzählen kann und ich ihm zuhöre, dann ist er plötzlich wieder Subjekt seiner eigenen Geschichte. Also er wird selber wieder zum Akteur. Und das ist schon mal, ja, hat schon mal was Befreiendes oder wieder so in den Selbststand Bringendes.
Und Bea, könntest du nochmal, ich glaube, Ressourcen heißt Fähigkeiten und auch Stärken in sich oder auch außerhalb, oder könntest du das nochmal erläutern?
Genau, beides. Also in den Menschen selber stecken zum Teil, also Stärken, genau, also Stärken und Fähigkeiten, die ihnen helfen. Also da frage ich auch manchmal nach, so was, also was unterstützt sie, dass sie sozusagen in den nächsten Tag kommen? Wie können sie sich stärken? Ich sage manchmal, Trauer ist wie eine große Wunde und die muss verbunden werden. Also was ja, was haben sie an Stärken, an Möglichkeiten, die zu verbinden? Aber es gibt eben auch Ressourcen von außen. Also ich habe eine liebe Freundin, die ist für mich permanent da. Die kann ich sozusagen 24/7 anrufen. Ja, die ist für mich eine ganz große Kraftquelle jetzt. Also sage ich mal als Beispiel. Oder ich habe eine sinnvolle Aufgabe, die meinem Tag Struktur gibt und die mir hilft, dass ich weitergehen kann. Also ja, okay. In dem Menschen selber stecken Fähigkeiten und Kräfte, und manchmal wachsen einem von außen einfach auch Kräfte zu. Und die gilt es in der Begleitung ein Stück zu heben und die Menschen da wieder mit in Kontakt zu bringen.
Okay, ich habe noch eine Frage, vielleicht ein bisschen in die Richtung, also der Tod ist, wir wissen, dass wir alle sterben werden. Das wissen wir, aber das ist irgendwie eine dunkle Unsicherheit, wo das hingeht. Und so in meinem Kontext begleite ich oft Leute, die aus in neuen Umfelder reingehen. Ich würde mich interessieren zu verstehen, was ihr oder wie begleitet ihr Menschen in diesem Ungewissheit rein, also in den Sterbeprozess. Ist die Frage klar, oder?
Ja, wir überlegen. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Also jedes Sterben ist was sehr individuell, muss ich einfach mal sagen. Also jeder lebt sehr individuell und der stirbt auch individuell. Und es gibt Menschen, also die haben Hoffnungsbilder auch, mit denen, dass sie ins Licht gehen oder klassisch kirchlich gesprochen in den Himmel oder in ein Jenseits, was sie erwartet. Das gibt es auch. Es gibt aber viele, die das nicht haben und die trotzdem, also die trotzdem Begleitung brauchen, in dem Sinn, dass sie auch über ihre Ängste sprechen können oder ja, über das, was ihr Leben jetzt, was ihrem Leben Sinn gegeben hat, wo sie sagen, das hilft mir auch. Also ich sag mal immer, gelebtes Leben hilft letztlich auch sterben zu können, wenn ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich gelebt. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht richtig gelebt oder so ungelebtes Leben ist noch schwerer als gescheitertes Leben, würde ich oft sagen,
dann da bleibt was offen. Ne? Also da ist dann auch schwer, davon Abschied zu nehmen.
Ja. Also dieses Reinbegleiten geht auch, finde ich, ganz viel mit Aushalten einfach. Mhm. Also all das, was jetzt da ist, ich meine, das hast du ja schon auch so ähnlich gesagt, Hans, einfach dabei zu sein, nochmal zu schauen, was brauchen Menschen auch in dem Moment. Und das eben so unterschiedlich, hast du ja gerade auch schon gesagt, wie die Menschen eben unterschiedlich sind, ne? Manche brauchen ganz viel Gespräch, andere brauchen, dass jemand da ist und der Dritte will vielleicht alleine sein, der braucht gar keinen oder will im Moment gar keinen in der Nähe haben. Also das ist sehr verschieden, aber so deutlich zu machen, ich bin achtsam da für das, was du jetzt im Moment brauchst.
Okay.
Ich würde mich auch mal dafür interessieren, wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel über die Gespräche an sich, also den direkten Austausch mit euren, weiß gar nicht, wie man sagt, Klienten, Patienten. Wie läuft so eine Vorarbeit und Nacharbeit ab? Also wenn ich zum Beispiel, ich mache viel auch irgendwelche Workshops beispielsweise und dann gibt es eine vorbereitende Tätigkeit, die ich mache, bevor der Termin stattfindet, was schon mit der Einladung anfängt, und auch öfters eine gewisse Nachbereitung. Was sind da so die Dinge, die bei euch davor und danach ablaufen?
Das ist immer die Frage letztendlich, was ich tue. Also wenn ich mich auf ein Begleitungsgespräch vorbereite, ich bin jemand, der immer dokumentiert, also das ist die Nachbereitung. Also ich schreibe mir auf, was passiert ist, und ich würde jetzt auch Klienten sagen, wenn jemand zu mir kommt in mein Büro oder in meinen Beratungsraum auch, dann mache ich eine äußere Vorbereitung, dass ich dann ein Glas Wasser hinstelle, dass ich gucke, ob der Raum ordentlich aussieht, so, also dass derjenige einen guten Platz findet bei mir. Und das Zweite ist, dass ich mir nochmal vor Augen hole, sozusagen, wie war der letzte Kontakt? Also, wenn es ein Erstgespräch ist, wie war das Telefonat, was ich mit dem geführt hatte für die Anmeldung? Oder wie war das letzte Gespräch? Also, dass ich mir das nochmal hole und möglichst versuche, nicht von einem gleich ins nächste zu knallen. Also, ich lege mir auch Gesprächstermine nicht sozusagen, also Stunde, sondern ich versuche da immer, dass da mindestens eine halbe Stunde zwischen ist, dass ich in Ruhe dokumentieren kann und mich dann aufs Nächste vorbereiten kann. Wenn ich jetzt ein Ritual oder in die Liturgie sozusagen gehe, dann ist Vorbereitung natürlich nochmal ganz anders. Dann muss ich mir auch die Abläufe überlegen, dann muss ich gegebenenfalls einen Text schreiben. Wenn ich eine Beerdigung mache, mache ich einen Hausbesuch vorher. Also dann ist nochmal sehr viel umfänglicher.
Also ich finde das auch sehr unterschiedlich. Also ich bin nicht so ein Dokumentationstyp wie die Bea. Ich dokumentiere eher so im Kopf. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich oft ja auch im Krankenhaus oder so, dann betrete ich ja ein Zimmer und weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Also erstmal so dieses an der Schwelle stehen, die zu klopfen und hineinzugehen und zu gucken, welcher Mensch begegnet mir da. Also das sehr bewusst zu machen. Und was ich auch wichtig finde, nachher, nach so einem Gespräch auch wirklich eine Pause zu machen, nicht einfach ins nächste hineinzugehen. Also im Krankenhaus war das immer schön, konnte man mit den Schwestern nochmal eine Tasse Kaffee trinken. Also dieser Kaffee-Break ist eigentlich da wichtig. So ist das auch mit vielen anderen Dingen. Also das sozusagen bewusstes, wenn ich so irgendwo hineinstolpere, passiert auch schon mal, dann geht es aber meistens auch nicht gut, also muss man dann sagen. Ne? Also das ist, dann bin ich nicht präsent da. Und das, finde ich, ist so nochmal wichtig. Für mich gehört auch dazu, am Ende eines Tages das auch im Gebet irgendwie abzugeben. Ne? Also für mich nochmal so Revue passieren zu lassen und zu sagen, das gebe ich jetzt auch aus der Hand, da bin ich jetzt nicht mehr für verantwortlich. Da arbeitet jetzt jemand anders weiter an dem Punkt.
So. Das berührt mich gerade, weil das ein Thema ist, was mich auch sehr, sehr arg interessiert, nämlich wo du gerade gesagt hast, du gibst das nochmal ins Gebet. Das hatte für mich sowas von, da schaltest du das dann auch so langsam ab oder findest deinen Ausgang daraus. Mhm. Weil ich sage mal, ich arbeite echt in einem Kontext mit ganz anderen Situationen, ganz anderen Krisensituationen, aber ich merke, wie mich Themen von der Arbeit noch in mein Privatleben verfolgen und dann irgendwie legst dich hin und willst eigentlich pennen und auf einmal poppen dir diese Gedanken in den Kopf. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie der eine Arzt, mit dem ich mich unterhielt, mir erzählt hat, wie er nach Rettungseinsätzen, wenn es besonders krass war, dann quasi über das den Wagen sauber machen. Das war dann so sein Ritual. Der hat sich so die Erlebnisse weggewaschen. Was habt ihr da für Methoden, um Abstand, um irgendwo so eine Grenze auch ziehen zu können, damit das nicht so rüberschwappt oder euch hinterher auf der Seele liegt?
Also da gibt es eben diese kleinen Rituale. Das kann die Tasse Kaffee sein, die ich danach trinke. Also wirklich auch, dann ist es wieder ein Stück weg, dann bin ich ja wieder, dann erde ich mich ja. Das kann aber auch das Kerzchen sein, was ich anzünde in der Kapelle und hinstelle. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass es gibt ja Dinge, die beschäftigen einen sehr, dass man das in der Supervision nochmal aufarbeitet. Also wirklich auch fachlich und professionell mit jemandem, der von außen nochmal drauf guckt und guckt, welche Anteile sind denn da bei dir so angesprochen worden, dass das so getriggert hat an dem Punkt. Ne? Das finde ich einfach auch wichtig und hilfreich in so einem Bereich. Also das regelmäßig auch zu tun für sich selbst. Also ein Stück Selbstsorge da auch zu machen. Also Seelsorge ist auch Seelsorge für die eigene Seele. Ne? Das finde ich ganz wichtig an dem Punkt.
Also für mich ist vielleicht das Dokumentieren auch schon so ein Stück abgeben. Also ich bin zum einen, ich kann auch nicht so mega behalten. Also für mich ist das auch eine Hilfe, dass ich das nochmal nachlesen kann. Aber dieses Aufschreiben ist auch ein Stück abgeben. So, und dann hat jeder Klient da so eine Kladde und dann klappe ich die zu und dann ist das auch erstmal ein Stück weg. So. Ich bin generell auch jemand, der immer wieder Tagebuch schreibt, also auch ja, Dinge, die mich beschäftigen, auch so nochmal abzugeben. Das Thema Begleitung, Hans hat gesagt, Supervision, also sich durch andere begleiten zu lassen, finde ich auch was sehr Wichtiges. Aber auch diese, so eine spirituelle Verankerung, da haben wir in der Hospizarbeit war das über viele Jahre ein Thema oder vielleicht auch jetzt heute noch. Ich bin da ja, jetzt mache ich ja viel Trauer und bin nicht mehr so nah in der Sterbebegleitung. So die Frage, sind wir jetzt verantwortlich für schöner Sterben? Und manchmal hat das auf die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen einen hohen Druck ausgeübt. Und ja, da haben wir wirklich versucht, uns deutlich oder jetzt ich als religiöser Mensch ja, würde auch sagen, ich tue mein Möglichstes so, aber an irgendeiner Stelle ist dann auch die Grenze und dann kann ich es auch abgeben. Hm. So, ohne jetzt zu glauben, da sitzt oben jemand und zieht die Strippen, so würde ich das nicht sehen, aber ich denke, es gibt eine Kraft, die mein Leben hält und ja, ich das irgendwie dann auch geben kann, wenn ich meins da reingetan habe.
Hm. Also vielleicht noch eins, für mich ist auch nochmal wichtig, so einmal im Jahr eine längere spirituelle Auszeit zu haben. Also ich nenne das, also das heißt Exerzitien, sind so 10 Tage, wo ich wirklich so nachspüre, wo bin ich denn jetzt selber auf meinem spirituellen Weg oder religiösen Weg unterwegs? Ja, also ich finde, ich kann nicht immer nur über die Spiritualität der anderen sprechen, sondern muss dann auch mit meiner eigenen in Kontakt sein. Sonst, wenn ich da nicht versorge, dann ist auch Feierabend, ne? Würde ich sagen, bin ich auch ausgebrannt irgendwann. Und
geht's also da würde ich vielleicht auch gerne nochmal ergänzen, Pause ist was total Wichtiges, aber mir fällt es extrem schwer. Und ich merke, wenn ich nicht genug Pause mache, dann kommen eben auch so Sachen, dann werde ich morgens um 6 Uhr wach und dann tackern die Dinge, die alle waren oder nicht waren und die ich noch machen muss und so weiter und so fort. Also wenn ich selber genug Pausen habe, wenn ich mich abends vielleicht mit dem Buch oder mit dem Tee nochmal in die Ecke setzen kann, dann geht das viel besser, als wenn ich um 22:30 nach Hause komme und dann irgendwie übermüdet, aber überdreht ins Bett falle und nicht schlafen kann. Ja.
Okay, wir kommen langsam zu Ende. Ich hätte noch eine Frage und dann ich gebe euch euer Drum-Solo, was wir den Drum-Solo nennen. Also das ist vielleicht ihr letzte Chance, etwas uns mitzugeben. Vielleicht, dass wir vergessen zu erläutern haben oder vielleicht nicht gefragt haben oder einfach ein netter Impuls für uns. Meine Frage wäre, ich bin auch nicht nur beruflich unterwegs, ich bin auch Papa und von zwei Teenager. Und wenn ich sie anschaue und die Musik, die die anhören, also das ist sehr traurige Musik. Ich habe mit Freunden gesprochen, also es gibt auch einen Begriff, Generation Sad, Trauer. Also es gibt Covid, Klimakrise, also es gibt vielleicht weniger Hoffnung. Und ich sehe, dass es, das prägt mich und vielleicht als ich fühle mich verantwortlich für, vielleicht nicht für die Hoffnung für meine Kinder, aber als Begleiter für sie. Und ich würde, ja, vielleicht haben sie Rat oder habt ihr Rat, in diesem Trauer vielleicht Hoffnung zu erwecken oder etwas vielleicht das zu forschen. Was ist die Trauer oder wie kommt man das zur Sprache?
Also ich erlebe das bei meiner jüngeren Tochter auch stark, die, also so eher so ein Gefühl von bedrückt zu sein. Ich glaube, dass die jungen Leute dieses Thema Klimakrise noch mal ganz anders wahrnehmen als, also ich sag mal, wir jetzt haben ja nicht mehr so mega viele Jahre zu erwarten. Ich kann das sehr nachvollziehen, diese Angst auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und was zu tun dagegen. Ja, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, wie ich das für mich mache. Ich muss jetzt, ich bin in dieser jetzigen Stelle seit dem Frühjahr und ich muss jetzt zum ersten Mal, was der Hans schon seit Jahrzehnten macht, ich muss zum ersten Mal einmal im Monat Gottesdienst halten und predigen und muss mich mit diesen alten biblischen Texten auseinandersetzen, wo Menschen eigentlich auch ja, mit Lebensfragen gerungen haben, mit Untergang durch die Nachbarmacht, die sie sozusagen zerstört hat, über Hungerkrisen, über also alles, alle menschlichen Katastrophen sind sozusagen in der Bibel irgendwie abgebildet. Aber immer wieder durchzieht es so einen Strang des Dennoch. Also und dennoch versuche ich weiter und ich habe die Hoffnung, da gibt es eben eine Kraft, die ja, die bei mir ist oder die mich in irgendeiner Weise unterstützt. Und mich hat das jetzt eigentlich in den letzten Monaten sehr angerührt, dieses gezwungen zu sein, also einmal im Monat mich mit so einem Text auseinanderzusetzen. Und da ist mir dieses Thema, ja, das dennoch Hoffnung haben, immer wieder entgegengeschwappt. Und ich glaube, dass das, für mich ist das hilfreich. So. Hm. Mich da ein Stück festzumachen. Also ja, anders kann ich es nicht sagen. Aber ich will jetzt hier nicht, wie soll ich sagen, so einen missionarischen Impuls reinbringen. Mhm. Ja, kann man sich vielleicht auch nochmal woanders holen. Also ja, es gibt ja so ein, aber es kommt auch von Martin Luther, dieses und wenn morgen die Welt untergeht, dennoch einen Apfelbaum zu pflanzen. Also so in dieser, da drin zu bleiben. Oder auch, ja, sich nochmal mit Menschen, als ihr nach dem Lied fragtet, da fiel mir auch gleich ein religiöses Lied ein, von guten Mächten wunderbar geborgen, Dietrich Bonhoeffer, der also im KZ angesichts seines Todes, aber auch dennoch in so einer Hoffnung geblieben ist. Also mich an solchen Menschen auch festzuhalten, die aus so einem dennoch gelebt haben.
Also ich finde das ganz schwer, auf deine Frage zu antworten. Also, weil ich habe erstens selber keine Kinder, aber habe natürlich viel auch mit Jugendlichen und Kindern zu tun. Und ich finde so für mich, ich denke, für die bin ich ja so eher im Großvatersalter, so jetzt mit 62, so sich dafür die zu interessieren. Also, was die wirklich bewegt und was die ja, an Fragen und auch Ängsten und Sorgen haben. Das finde ich erstmal das Entscheidende, glaube ich. Und ja, und auch so zu vermitteln, vielleicht, was mir selber noch Freude am Leben macht. Also, und wo ich also gegen die Traurigkeit eigentlich auch immer wieder aufstehe. Also mit diesem dennoch, wie die Bea das so erzählt hat, zu gehen. Ich finde, also ich finde zum Beispiel in der Seelsorge gehört Humor dazu. Also ne, das wäre also auch, ja, über sich selbst lachen können, über die anderen lachen oder mit den anderen lachen können, weniger über die anderen lachen können. Das finde ich ist nochmal so was Entscheidendes. Das ist auch so ein Trotzdem. Mhm. Also,
fand ich auch immer im Hospiz so wichtig. Also das ist ja, man könnte ja sagen, das ist ja eine todtraurige Situation, Hospiz. Aber trotzdem da also wie viel wir da immer gelacht haben und auch ja in diesem Trotzdem, ne? Also es gibt Hoffnung. Das finde ich ist so was Entscheidendes.
Weiß jetzt nicht, ob erst das recht.
Jetzt erst recht, genau. So.
Ja, danke euch für ihr schöne Worte. Und jetzt kommen wir langsam zum Drum-Solo. Gibt es etwas, die wir vergessen zu besprechen haben?
Oder was euch einfach nochmal wichtig ist zu betonen, weil es euch auf der Seele liegt.
Also ich finde einfach, ihr habt ja gefragt, was können wir von uns lernen oder dann finde ich, seid interessiert und neugierig, was Menschen mitbringen. Also so ein hohes Interesse am Menschen und an dem, was ihn ausmacht, finde ich, mitzubringen. Das ist entscheidend. Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Ne?
Trotzdem kann die Bär einen drauflegen, ja, wenn sie will. Muss aber nicht. Muss nicht, wir müssen hier nicht.
Also mir fallen so zwei Impulse nochmal ein. Also gemeinsam zu gehen, also so wie wir jetzt heute Abend gesprochen haben. Also es gibt so einen Spruch, in unserer Gesellschaft kann man eher über Sexualität als über Spiritualität reden. Also auch über solche Fragen, was macht mein Leben eigentlich aus, ins Gespräch zu gehen miteinander. Und das ist total spannend. Also Hans und ich haben vor 14 Tagen eine Fortbildung angefangen, spirituelle Begleitung, also für Mitarbeitende in der Hospizbegleitung, also von der Ehrenamtlichen über die Krankenschwester bis zum Arzt. Und da haben wir uns am ersten Abend über spirituelle Biografien ausgetauscht. Also die ja wirklich ganz intensiv auch von ihrem Leben und von ihrem Ringen erzählt. So. Und dieses gemeinsam gehen und sich austauschen und über die Dinge zu sprechen, die mich bewegen, da finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich finde auch diesen Gedanken von sich miteinander vernetzen. Also nicht, ich bin in meiner Kirchenblase und andere sind in ihrer IT-Blase oder die sind in ihrer Krankenhausblase, sondern ich glaube, wir können diese Welt nur gut weitergestalten, wenn wir wirklich uns, ja, wenn wir miteinander ins Gespräch gehen und diese ganz unterschiedlichen Bereiche miteinander vernetzen auch. Von daher fand ich euren Impuls jetzt, den ich am Anfang gar nicht einordnen konnte, super spannend.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Super, super. Dann führe ich uns mal zum Ende. Also das Ende ist sichtbar und Gott sei Dank nicht das endgültige, aber zumindest der Schluss dieser Folge. Und bevor wir euch aus dieser Folge verabschieden, haben wir noch eine Einladung an euch da draußen. Denn unser Moderationsteam sucht Verstärkung. Und das heißt, es könnte sein, dass wir genau dich, ja, wirklich du da, dass wir dich suchen, wenn du dich für viele bunte Themen aus der großen Schublade gute Zusammenarbeit in agilen Organisationen interessierst. Und du hörst es auch heute, wir surfen da nicht nur auf der Mainstream-Agile-Welle mit all dem Gescrumme und Gekanbane. Ich sehe gerade diese Fragezeichen in die Gesichter, das ist total herrlich. Oder was da noch so draußen rumfleucht an tollen Insider-Wörtern. Wir interessieren uns vor allem für das Menschliche und die Randgebiete und ab und zu gibt's auch noch einen Schuss, wie funktioniert gemeinsame Innovation, also Neues in die Welt bringen. Also ja, ein wenig Wahnsinn und Beweglichkeit, was die Themen angeht, wäre hilfreich. Ansonsten brauchst du nur Bock und ein wenig Zeit und der Rest kommt dann beim Doing. Wenn du jetzt Lust hast und dich melden willst, dann schreib einfach eine E-Mail an post@dailyofthemonth.de. Daily of the Month zusammengeschrieben. Ich wiederhole, post@dailyofthemonth.de. Oder such uns bei LinkedIn oder Instagram oder whatever. Du wirst einen Weg finden. Und das Killer-Argument, warum du dich jetzt sofort bei uns meldest, das hat der Joshua.
Oh, weil es macht total Spaß, die Zusammenarbeit. Und wir haben Humor, wir bringen Humor mit und auch ein leckeres Gin auch.
Oh ja. Yeah. Prost. Okay, ja, das war doch auch ein schönes Abschlusswort. Super. Ja, okay, das war's dann für heute. Oh. Ich sage danke, Hans, danke, Bea. Oh, es war mir eine Ehre, von euch zu lernen. Und das habe ich heute.
Ich auch.
Ja, danke. Dank.
Soweit. Danke auch.
Danke auch.
Dann habt einen feinen Abend. Wir sagen Tschüssi.
Ciao, ciao.
Eigentlich wollte ich auch noch den Kamin am Anfang angemacht haben. Das mache ich jetzt nachträglich. Achtung. Hört ihr das?
Mhm.
Aha. Ah.
Das wärmende Feuer.